Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Weinnasen, zu unserer heutigen Folge Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Natürlich sind alle Gäste ganz besonders, keine Frage, aber heute habe ich wirklich sehr lange überlegt, wie beschreibe ich denn und begrüße diesen Gast. Er hat so viele Dinge, die man über ihn sagen kann, aber er hat vor allen Dingen eins. Er hat das unfassbarste Lachen, das ich bei einem Menschen kenne. Er lacht eigentlich immer permanent und intensiv. Und hat nicht nur, glaube ich, ein sehr schönes Äußeres, weil er ist nämlich von Beruf Model unter anderem. Er hat, glaube ich, auch ein sehr schönes Inneres und das kann man über das Lachen, kommt es sehr gut nach außen. Herzlich willkommen, Niki.
Wie soll ich da reagieren? Dankeschön, das ist...
Ja, das finde ich so. Ich hab echt überlegt, was sagt man denn zu Niki? Was bleibt dir am Ende von Niki immer? Was fällt dir immer ein, wenn du an Niki denkst, und es ist immer dein Lachen?
Das ist, Dankeschön.
Ja.
Ich lache gerne. Lachen ist gesund.
Lachen ist gesund, ne? Ja.
Ja. Es hält mich jung. Also ich bin ja eigentlich schon in meinen Mitte 40ern, aber das sieht man mir nicht an.
Das höre ich auch immer wieder, sonst mir nicht ansieht. Aber mir macht es wahrscheinlich der Wein.
Ja.
Geht's dir gut?
Mir geht's gut.
Ja.
Du bist ja hier heute, also wir sind ja hier, also witzigerweise,
ja.
Hast du mich in meinem Podcast-Studio zu Gast.
Ja, es ist ganz witzig,
ne? Das ist ein ganz neues Gefühl für mich hier.
Sozusagen fremde Übernahme hier.
Ja, richtig. Mir geht's gut. Ich habe heute einen sehr schönen Start in die Woche gehabt. Es ist ja Montag, wo wir gerade aufnehmen.
Genau, wir zeichnen heute auf. Die Folge kommt immer Donnerstag, aber Montag ist heute Aufzeichnungstag, genau.
Genau, und Hamburg, bestes Wetter. Ich war halt schon beim Sport, ich war schon in der Uni. Und jetzt habe ich dich hier sitzen, also...
Ja, der Frühling ist da, die Sonne scheint. Du warst in der Uni, was studierst du?
Philosophie.
Ah, ja. Wie passend.
Ja.
Ja. Ah.
Auch noch.
Also ein never-ending Thema. Philosophie ist wie ein großes schwarzes Loch, ne? Da kommt man nie an einen Punkt eigentlich an, oder?
Nee, aber es ist doch immer wieder schön, auf die Suche zu gehen.
Mhm.
Und ich habe tatsächlich heute ein Seminar gehabt zur angewandten Ethik. Und wir behandeln da das Thema AI, wie sagt man auf Deutsch?
Künstliche Intelligenz.
Ja. Was ja so das Thema aktuelles Thema schon ist, aber definitiv das Thema der Zukunft sein wird. Und das ist ziemlich spannend.
Ja, phänomenal ist halt, was das eigentlich alles schon kann. Die meisten Leute wissen es ja nicht.
Mm.
Und das meiste ist ja auch wahrscheinlich noch gar nicht zugelassen.
Naja.
Was Google und Co. schon alles im Hintergrund können.
Kennst du ChatGPT?
Ich kenne ChatGPT. Ich war, glaube ich, mit Glück einer der Ersten, die es noch geschafft hat, sich anzumelden, bevor das erstmal wieder zugemacht wurde wegen Überlauf. Ich habe ChatGPT schon sehr ausführlich getestet in den letzten Wochen.
Hm.
Bin allerdings noch nicht so weit, dass ich sage, hey, das wird die große Revolution. Also es wird es natürlich werden, weil sich das weiterentwickelt.
Hm.
Aber du kriegst, glaube ich, nur gute Resultate, wenn du sehr genau weißt, wie du damit umgehen musst. Deswegen gibt es jetzt ja schon ein neues Berufsbild von Menschen, die irgendwie das gut bedienen können und auch Aufgaben damit übernehmen. Ich habe versucht, darüber zum Beispiel Texte zu schreiben.
Ja.
Und über Weingüter. Und was sehr spannend ist, dass sehr häufig die gleichen Inhalte ausgegeben werden für verschiedene Weingüter im Endeffekt. Mhm. Also er macht sich das ein bisschen einfach. Und ich habe auch mal...
Also ChatGPT ist nicht der der Weinexperte.
Nein, auf keinen Fall. Also ich habe auch mal das gute Programm zu mir selbst befragt und es kamen sehr, sehr amüsante Antworten, aber sie haben nicht gestimmt am Ende
Zum
des
Beispiel?
Tages. Ich habe dann gefragt, wer Timo Wolf ist. Dann kam erstmal, dass sie zu persönlichen Personen, also zu lebenden Personen eigentlich keine Aussage treffen darf. Mhm. Aber es gibt da jemanden, da muss man das immer so ein bisschen, du kannst ja immer wieder Nachfragen stellen. Und habe das dann immer wieder ein bisschen verfeinert und dann irgendwann den Podcast mit reingebracht und sagt sie, ja, es gibt einen Timo Wolf aus Hamburg, der hat einen Weinpodcast namens Halbtrocken. Und dann hat sie aber wieder ganz falsche Sachen dazu wiedergegeben, dass ich das mit dem und dem zusammen mache und es stimmte nichts davon. Also keine Ahnung, wo diese Informationen dann herkommen. Das ist es ja, sucht sich halt nur Informationen aus dem Netz zusammen. Hatte damals, als ich das gemacht habe, glaube ich, auch noch diesen alten Datenstand. Jetzt ist ja ChatGPT-4 gerade rausgekommen.
Ja, und nochmal zu viel mehr imstande.
Und damit habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt.
Und was ich spannend finde daran ist, wenn du jetzt mal zurückdenkst, 10, 15 Jahre, weiß ich nicht genau, wann das angefangen hat mit so sozialen Netzwerken oder vielleicht schon noch ein bisschen eher, aber was jetzt in den letzten 15, 20 Jahren passiert ist von, weiß ich nicht, wie man damals irgendwie ein Video geschaut hat auf einem fetten Fernseher, verpixelt und mittlerweile hast du hochauflösende Bilder. Du kannst irgendwie 3D-Hologramme dir aufrufen und es ist einfach krass, wie viel sich in einer relativ kurzen Zeit getan hat. Und wenn du jetzt das ganze Thema von künstlicher Intelligenz, worum es ja heute nicht geht, wir reden immer weiter, aber wenn du da irgendwie drüber...
Wird aber da auch einziehen. Also muss man, also die Technik zieht ja überall ein.
Ja, ja. Und also ich finde es einfach spannend. Und du kannst dir diese Werkzeuge, es ist ja am Ende des Tages irgendwo ein Werkzeug, auch zunutze machen.
Sollte man auf jeden Fall machen, ja.
Ja,
ja. Ja. Ich glaube, dass... Also ich weiß, dass Microsoft zum Beispiel schon in der Lage ist, Meetings aufzuzeichnen und aus dem aufgenommenen Text eine Zusammenfassung zu schreiben, das Protokoll sozusagen selbst zu erstellen und wiederzugeben, wie war die Stimmung im Meeting und so weiter. Es ist für Firmen wohl noch ein bisschen schwierig, weil das natürlich auch mit Datenschutz zu tun hat, weil dieser ganze aufgenommene Kram ja auch irgendwo in den USA landet, das will ja keiner. Aber müssen wir uns nichts vormachen.
Tut's eh, genau.
Also tut's permanent und tut's eh. Die Leute wundern sich immer, wie die Werbung bei Instagram auf ihre Handys kommt. Ja, weil die ganze Zeit halt zuhören. Also das hat's ja wohl hoffentlich auch jeder gemerkt. Aber es hieß ja schon früher, als ich noch jung war, die Kapazität, Rechenleistung verdoppelt sich im Grunde genommen jedes Jahr. Und so war es auch. Und so ist es im Endeffekt nach wie vor. Irgendwie. Es ist jedes Jahr, denkst du wieder, wo soll es noch hingehen und wer braucht es auch noch? Aber wenn ein Auto irgendwann mal selber fahren soll, ja, dann muss es wahrscheinlich noch ein bisschen Rechenleistung geben, wenn ich überlege, was auf der Straße alles stattfindet. Und ich finde es auch spannend. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ah nein, das ist alles viel zu viel Technik. Ich glaube, man muss nur sie zu nutzen wissen, für sich zu nutzen wissen. Und man muss eben auch wissen, ich war heute Morgen mit dem Hund spazieren oder heute Mittag an der Elbe und da war ein großer Mülleimer, der so mit Aufklebern schon vollgeklebt war. Und da stand auf einem Aufkleber, ich habe das auch fotografiert, weil ich es so witzig fand, Instagram is not the real life. Und das ist immer wieder das, was man sich bewusst machen muss, dass da draußen das Leben einfach ganz anders funktioniert nach wie vor. Und ich glaube, das könnte auch nochmal ein neues Berufsbild werden, neben den Psychologen, die wir sowieso schon haben, die den Leuten nochmal zeigen, dass das Leben eigentlich was anderes ist.
Ja, aber ich meine, das ist ja auch ein spannendes Thema. Ich arbeite ja quasi mit Instagram und mit TikTok und mit den Plattformen der sozialen Medien, wobei sozial gilt es da immer irgendwie in Anführungszeichen zu setzen.
Oder asozial.
Ich meine, ich bin ja irgendwie so in verschiedenen Welten damit unterwegs. Zum einen verdiene ich mein Geld damit, dass ich auf Instagram und TikTok Videos teile, mit bestimmten Kunden zusammenarbeite. Das ist ja auch so ein bisschen, also wie du schon gesagt hast, ich model hauptberuflich, aber das gar nicht mehr so aktiv. Das habe ich ich sag mal, in der ersten Hälfte meiner 20er gemacht. Ich bin jetzt gerade 27 Jahre alt, jung. Und die letzten 2 Jahre, also ein bisschen mit der Pandemie hat sich das dann so entwickelt, dass ich übers Internet, über Social Media mein Geld verdiene, hauptberuflich und hauptsächlich. Und dadurch ja in dieser Welt, in dieser virtuellen Welt, irgendwo präsent bin und aktiv bin und mir aber gleichzeitig auch sehr darüber im Klaren bin, dass das halt nicht die echte Welt ist. Aber es verschwimmt, weißt du, dadurch, dass man auf diesen Plattformen drauf ist und an seinem Handy ist und in den Algorithmen auch manchmal gefangen. Und das ist ja, da spielt ja die künstliche Intelligenz auch wieder eine Rolle. Also wir werden ja permanent analysiert. Unser Verhalten wird analysiert, unsere Emotionen werden analysiert, unsere Gedanken, unsere Reaktionen, wie reagieren wir auf irgendwas, werden bestimmte Emotionen getriggert. Wenn wir das und das sehen, dann wird uns das mehr angezeigt, damit wir mehr Zeit auf den Plattformen verbringen und so weiter. Und es vermischt total. Weißt du, es vermischt total. Und mit dieser ganzen Thematik von künstlicher Intelligenz wird das meiner Meinung nach auch noch mehr vermischen in Zukunft. Und dann ist es vielleicht auch noch umso wichtiger, dass man sich wie so diesen Sticker, den du da vorhin gesehen hast, it's not the real life, bewusst vor Augen führt und und menschliche Interaktion wertschätzt und Momente wertschätzt, weil es vermischt. Also
wir waren gestern Abend in der Elbphilharmonie in einem wunderbaren Klavierkonzert und
witzig, ich war gestern auch auf einem Klavierkonzert.
Ach Quatsch, aber nicht in der Elbphi.
Geil.
Und ich muss sagen, ich glaube, dass das für ganz, ganz viele Leute, und dann war das Publikum sicherlich überwiegend älter, aber noch sehr viele junge Leute da, hat mich gewundert. Ich glaube, für ganz viele Menschen ist das schon heutzutage ungewöhnlich, 3 Stunden mal sein Telefon nicht in die Hand zu nehmen und es auch, also nicht zwischendurch zu gucken. Und so. Also es ist Wahnsinn, wie viele Leute einfach permanent das Ding in der Hand haben.
Ja.
Und ich glaube, da werden wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen dran arbeiten müssen, alle, dass wir uns, also ich habe das auch permanent in der Hand, alles gut, aber ich weiß auch, wann ich es beiseite lege und dass man abends keine E-Mails mehr vorm Schlafen gehen liest und solche Sachen. Also.
Ja, aber jetzt bist du ja nochmal eine andere Generation als ich und ich bin nochmal eine andere Generation als die, die damit aufwachsen.
Ja, ja, absolut. Also du bist fast schon alt für die Generation jetzt und ich bin schon uralt. Und was habe ich neulich gelesen? Es gibt 6 Millionen Menschen in Deutschland, die haben noch nie das Internet bedient oder so. Ne? Noch nie eine E-Mail geschrieben oder irgendwie so.
Okay.
Fast übertrieben gesagt, 10% der Bevölkerung haben noch nie so, meine Mutter hat damit nichts zu tun, so, ne?
Aber das kann ich mir gar nicht, also das kann ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, dass 10%, knapp 10% sagst du?
Naja, also sind
wir haben 18, was haben wir? 82 Millionen,
ja, ist ein bisschen weniger, aber
trotzdem, dann noch nie irgendwie im Internet gewesen oder was? Aber gut, dann ist das halt hauptsächlich die.
Viele alte Leute wahrscheinlich,
die Älteren.
Aber zum Beispiel TikTok, ich würde mir das nicht mal mehr, ich weiß nicht, ob man das runterladen muss. Geht total an mir vorbei, ist mir total egal, was da passiert.
Hm. Ja, aber siehst du, in meiner Generation und in der Folgegeneration ist das, das ist die Plattform.
Ja.
Und das, die Leute sind da drauf und das ist ja auch, dient irgendwo Entertaining-Zwecken und vielleicht verschiebt sich das auch alles so ein bisschen von Radio und Fernsehen zu jetzt dann irgendwie am Handy sein oder so. Aber es ist schon.
Ich lebe ja in einer ganz anderen Welt. Ich bin ja in der Weinwelt.
Ja.
Und die ist ja übertrieben gesagt sehr analog. Also auch wenn wir natürlich große Online-Händler haben, die aber im Vergleich zu anderen Online-Handelsplattformen oder auch Kanälen, also alles sehr, sagen wir mal, lächerlich. Also selbst so größten Online-Händler im Weinbereich sind gegen ganz andere, also gegen Amazon oder so, der auch ein großer Weinhändler ist. Aber gegen andere Kanäle ist es alles irgendwie sehr klein. Und es ist einfach ein landwirtschaftliches Produkt, was jedes Jahr ein bisschen anders ist aufgrund dieser Jahrgangsthematik, aufgrund des Wetters und den Ernten. Und es ist limitiert. Und tatsächlich sind am Ende, auch wenn es ein paar große Winzer gibt, die meisten doch Landwirte. Das sind nichts anderes als landwirtschaftliche Betriebe, als Bauern. Und da ist die Welt irgendwie noch ganz in Ordnung. Also es gibt nur eigentlich, wenn ich ehrlich bin, der einzige deutsche Winzer, der es einigermaßen hinkriegt, sich online zu vermarkten, ist Jochen Dreißigacker. Und ich glaube, der hat auch Glück, dass er gut mit Philipp Westermeier von OMR befreundet ist und der ihm wahrscheinlich ganz gut unter die Arme gegriffen hat, wie man es machen muss. Aber ansonsten, glaube ich, haben da einige noch ein altes Modem auf dem Hof stehen. So, von daher, es ist ganz schön, dass das, und wenn du in den Weinkeller gehst irgendwo, da ist meistens auch kein Empfang irgendwie, keine Ahnung.
Ist schön, das ist Wein ist ja auch ein Genussmittel oder ein, also ich meine, du kannst jedes Genussmittel ja auch missbrauchen, aber
absolut.
am Ende des Tages Wein ist etwas, was man genießen sollte, wenn man denn sich dafür entscheidet, Wein zu kosten. Und es ist eine mega spannende Welt. Also, und ich meine, gibt's ja nicht ohne Grund schon sehr lange, ne? Hat sich ein bisschen bewährt, das Produkt.
Hat sich, ja, gibt es sehr, sehr lange, ja. Ein sehr ältestes Kulturgut, würde ich sagen, der Menschen. Und auch wir haben uns über Wein am Ende kennengelernt, ne?
Wir haben uns über Wein kennengelernt. Ja. An einem sehr schönen Abend.
In Hamburg bei Pizza Tonio, meiner Lieblingspizzeria in der Papenhuder Straße. Mhm. Dein Glas und das deiner Freundin war leer. Mhm. Und wir waren zu viert da mit Freunden aus, sie ist Engländerin, er ist Deutscher, genau.
Der Laden hatte schon zu.
Der Laden hatte schon zu und ihr Glas war leer. Und da bin ich nochmal mit der Flasche zu euch rübergekommen und gesagt, ich schenke euch nochmal was nach.
Ja, und aber das hast du nicht nur einmal getan. Ja. Der Abend wurde noch lang.
Das stimmt.
Ja, das war ja schön.
Und das ist halt, Wein verbindet halt Menschen.
Ja.
Aber ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht über moderne Kanäle auch Beziehungen herstellen kann. Aber ich glaube nicht, dass die Beziehungen, die über Tinder und Co. starten, so gut halten wie die, die man über eine Flasche Wein aufbaut.
Da bin ich absolut bei dir.
Ja, und also das Gute ist schon mal, wir wissen, dass du Wein trinkst.
Ja, und ich habe dir aber im Vorhinein gesagt, du hast mich ja gefragt,
ja,
ne, welcher Wein darf sein.
Genau, welches Thema machen wir
welches
heute?
Welches Thema machen wir heute? Und ich habe dir gesagt, mein Liebling von dem, was ich bislang kenne, ich bin ja auch offen für Neues und aber mein Liebling ist Primitivo.
Ja.
Und deswegen hast du heute mir keinen Primitivo mitgebracht. Das ist doch schön.
Ja, Primitivo ist, was der Grauburgunder beim Weißwein ist, ist der Primitivo beim Rotwein. Das ist eine der beliebtesten Rebsorten, die es gibt. Es macht unheimlich viel Spaß, es zu trinken. Hm. Es gibt alle möglichen Qualitätsstufen von ganz unten bis ganz oben. Und man macht auch eigentlich nichts falsch damit. Aber wenn man den Geschmack ein bisschen weiterentwickeln will, ist es ja mal gut, wenn man auch mal was anderes probiert und nicht nur bei der einen Sache hängen bleibt. Und
Definitiv. Übrigens nicht wundern, die Hintergrundgeräusche, das ist gerade mein Bewohner gekommen, aber der weiß Bescheid.
Ja, das ist kein Problem. Das ist so ein bisschen Live-Charakter.
Ist das so, dass man den Primitivo beim Rotwein mit dem Grauburgunder beim Weißwein vergleichen kann? Ist
ja,
das so
oder
der Standard oder was?
Ja, es ist ein ziemlicher Standard. Steht auf jeder Weinkarte, zumindest beim Italiener, und die Leute bestellen es blind.
Ja.
Und es ist wie der Lachs beim Fisch oder das Schweinefleisch. So, ne? Es ist so einfach ein stark nachgefragtes Produkt, wo die Leute sich in der Regel einfach sicher fühlen, weil sie wissen, was sie ungefähr kriegen. Und du hattest ja auch gesagt, ja, du trinkst eher trockenen Wein. Dann hast du mir so ein paar Primitivi gesagt, die du gerne trinkst. Und ich dachte, oh krass, da ist schon ganz schön viel Zucker drin in den Dingen.
Oh ja?
Ja, also der eine Wein, den du mir genannt hast, das ist ein relativ großes Produkt, was in einer sehr starken, ich würde sagen, Millionenauflage hergestellt wird. Mhm. Also steckt auch kein Winzer dahinter, sondern tatsächlich eine riesige Abfüllmaschinerie.
Eieiei.
Das gehört, glaube ich, zu Rotkäppchen Mumm, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und es ist marketingtechnisch eine Glanzleistung, die da in den letzten 10 Jahren hingelegt haben, weil das ist natürlich aufgebaut worden, das Produkt.
Ja.
Und heute gibt es auch nicht mehr nur den Primitivo, sondern auch schon irgendwie ein Prosecco und ein Rosé. Also wir haben unter der Marke jetzt alles. Aber da ist schon ganz schön viel Zucker drin. Mhm. Ich würde sagen, also trocken würde ich das nicht mehr nennen. Ja, ist egal. Wir probieren
aber ist ja gut. Ich bin ja, wie gesagt, hier.
Geschmacksprofile sind ja sehr unterschiedlich und sie ändern sich ja auch. Ne? Also,
ja, und ich bin ja auch noch nicht, ich bin zwar hin und wieder mal in den Genuss gekommen von sehr guten Weinen, wenn ich irgendwo, ich meine, ich bin ja viel am Reisen gewesen und war auch schon, darf mich glücklich schätzen, schon in sehr tollen Locations rund um den Globus gewesen zu sein. Und konnte schon oft guten Wein verkosten, hatte dann aber natürlich keine Ahnung, wusste nicht genau, was das ist, was der Background ist, wusste
nur,
dass es ein
guter Wein. Damit bist du übrigens bei 95% der Menschen,
ja?
Weil die meisten Leute einfach nicht wirklich, wie denn auch, wer setzt sich so in der Tiefe mit Wein auseinander,
ja.
Das ist ein Bruchteil.
Wann hat das bei dir damit angefangen?
Oh, bei mir hat es angefangen vor, also Wein habe ich natürlich getrunken schon während der Schulzeit, so In der Ausbildung.
Und in den Pausen.
In den Pausen, nicht, aber so abends, wenn man sich mit Freunden getroffen hat, gab es natürlich Wein, aber im Endeffekt hat man irgendwie, man fand sich toll, wenn man Barolo getrunken hat, hat aber keine Ahnung, wusste nur, dass es eigentlich so das, was Gutes aus Italien ist, aber dass der trotzdem vom Aldi kam und 15 Euro die Flasche gekostet hat, hat man damals nicht hinterfragt. Und wenn es Weißwein war, war es oft auch irgendwie der Oppenheimer Krötenbrunnen von der Shell-Tankstelle mit Schraubverschluss, weil man es auch nicht besser wusste. Und er hat halt geschmeckt und wenn er kalt war, ging das auch alles.
Ja.
Und so kommt man ja oft an Wein oder auch an andere Dinge im Leben ran, dass man irgendwie anfängt, was auszuprobieren. Und das Schöne bei Wein ist, dass das dass der Geschmack sich halt schult und dass man nie eigentlich stehen bleibt. Also das ist ja relativ unwahrscheinlich. Ist der Geschmack und dein eigener Geschmack entwickelt sich weiter. Und deswegen die größten Weinverkäufer in Deutschland sind natürlich die Discounter, Aldi, Lidl und Co.
Ja.
Was jetzt noch nicht automatisch das Qualitätsmerkmal natürlich ist.
Die fertigen die Masse ab.
Die fertigen auf jeden Fall die Masse ab, gar keine Frage. Aber sie bringen vor allen Dingen auch eine Masse an das Produkt ran und irgendwann bist du halt, wenn du dich ein bisschen für Wein interessierst oder gerne Wein trinkst, bei denen am Limit angelangt. Das heißt, du musst irgendwann zum Weinhändler deines Vertrauens gehen, weil die eine nur bis zu einer bestimmten Schiene etwas bedienen können. Das ist einfach, liegt in der Natur des Vertriebskanals. Und für mich als Weinhändler, mir ist natürlich lieber, die bringen die Leute an den Wein, als dass die Leute Bier trinken.
Mhm.
Wobei ich nichts gegen Bier habe und auch gerne ein Bierchen trinke.
Aber jetzt hast du gerade, du hast gerade den Schraubverschluss erwähnt und das wäre eine Frage, die ich an dich habe. Ist es ein Qualitätssiegel, ein Qualitätsnachweis, ob eine Flasche einen Schraubverschluss hat? Weil wir haben ja hier jetzt auch gerade eine mit Schraubverschluss.
Nee, es gibt einfach Dinge, da macht es einfach Sinn, einen Schraubverschluss drauf zu machen. Also wir haben, erstmal ist das eine Frage des Preises sicherlich auch. Der Schraubverschluss ist nicht wirklich viel günstiger als ein günstiger Korken, aber ist auf jeden Fall ein bisschen günstiger. Er hat den Vorteil, dass du niemals diesen Korkschmecker haben kannst. Der Korkschmecker ist ja eine bakterielle Krankheit im Grunde genommen. Und versaut dir im Grunde genommen das Produkt. Das kannst du am Ende eigentlich wegschmeißen. Wir haben so 10% der gesamten weltweiten Produktion ist am Ende korkkrank und kannst du eigentlich wegschmeißen. Ich habe das schon ganz oft erzählt. Ich komme öfter mal wieder auf Geburtstage, wo schon einige Stunden an der korkigen Flasche getrunken wird. Ich werde meistens lüfte ich das Geheimnis auch nicht und sage dann, ich nehme einfach ein Bier. Weil oft, wenn du eine Kiste Wein kaufst, ist da nicht nur eine Flasche korkig, weil dieses Bakterium überträgt sich halt bei der Abfüllanlage auf andere Korken auch. Ne? Das ist so, als wenn du ein bisschen Haargel an den Fingern hast und passt überall an die Wand, dann hast du halt überall Haargel. Und so ist es mit dem Thema auch. Und du kannst ganz oft, hast du halt eine ganze Charge, die dann korkig ist oder zumindest eine ganze Kiste oder zwei, drei. Und das ist halt immer sehr ärgerlich. Gerade wenn das jetzt kein 3,99 Wein ist, sondern 399 Euro Wein, dann ist es mega ärgerlich. Und deswegen macht ein Schraubverschluss, gerade bei Weinen, die jung getrunken werden, unheimlich Sinn. Es gibt auch ganz viele Tests, die Winzer machen nach wie vor, wo sie Weine abfüllen mit Korken und Schraubverschluss und dann über die Jahre gucken, wie verändert sich der Wein. Und es ist ein großer Unterschied und es ist auf jeden Fall kein Qualitätsmerkmal per se. Es gibt Länder, da ist es mehr akzeptiert. Die Italiener finden es total katastrophal. Die wollen alle immer ihren Kork haben. Bei den Skandinaviern ist es auch kein Problem. Die nehmen sofort einen Schraubverschluss. Die Skandinavier sind zum Beispiel auch unheimlich stark darin, diese Back-and-Box zu nutzen. Diese Weinschläuche, wo so 3, 5 oder 10 Liter in so einem Schlauch drin sind. Ist halt auch unheimlich praktisch vom Transportieren. Und wenn wir in Skiurlaub fahren, nehme ich auch so ein 10-Liter-Ding mit.
Das kann da auch guter Wein drin sein?
Gibt es nämlich auch das wollte ich gerade sagen, es gibt es nämlich auch immer in gut und schlecht. Also es gibt ganz billige und es gibt tatsächlich auch ganz gute Sachen. Man muss gucken, wo man die bekommt. Und für mich ist es halt auch viel einfacher, ein paar von diesen Kisten hinten, die sind halt schön viereckig in einem Karton ins Auto zu stellen, als das alles noch mit Glas verpackt mitzuschleppen. Das ist halt einfach, das Ding kannst du halt draußen in den Schnee stellen mit dem Zapfhahn und das ist für alle super. Also natürlich ist es nicht die höchste Qualität an Wein, die da reingefüllt wird. Die ist im Skiurlaub in der Regel aber auch nicht notwendig. Und wenn du dann doch sagst, du hast noch 2, 3 Minuten oder Momente, wo du einen besseren Wein brauchst, dann nimmst du halt vielleicht doch noch eine gute Kiste zusätzlich mit. Aber nee, um auf die Frage zurückzukommen, ist kein Qualitätsmerkmal per se.
Okay.
Nee.
Ja. Bevor wir jetzt hier, man kann ja schon mal.
Man kann schon mal, ja.
Cheers.
Das ist ein wunderschönes Geräusch.
Was ist denn jetzt hier vom Experten? Ist jetzt hier irgendwie, wie geht man vor, wenn ich jetzt einen Wein gut trinken will?
Naja, es gibt eigentlich die drei Dinge. Erstmal schaut man in der Regel immer, das macht man jetzt heute nicht mehr wirklich so viel, aber man guckt immer, hat der Wein zum Beispiel eine bräunliche Verfärbung bei Rotwein am Rand, so wie so ein Engelskranz. Dann ist das zum Beispiel ein Hinweis, dass der Wein schon ein bisschen älter ist, weil er gereift ist oder so. Also da kann man Wein beurteilen oder schwebt da irgendwas drin. Mhm. Dann riecht man natürlich am Wein und nimmt die Aromen wahr. Mhm. Du schmeckst ja auf der Zunge nur süß und salzig und bitter und sauer und in der Mitte ein bisschen Umami, also ein bisschen im Grunde genommen Glutamat-ähnliche Aromen nimmt man da wahr. Und alles andere, dieses ich hab was von Brombeeren, Erdbeeren, tralala, das geht ja alles über die Nasenrezeptoren. Das heißt, du nimmst einen Schluck, schluckst es runter oder spuckst es aus und die ganzen Aromen lösen sich über den Sauerstoff, gehen hinten über den in deine Nase rein, über den Rachen und darüber nimmst du, über die Nasenrezeptoren nimmst du am Ende diese ganzen Aromen eigentlich nur wahr. Deswegen muss man auch den Wein nicht trinken, um ihn am Ende zu beurteilen. Das ist natürlich immer klar. Ich weiß, es macht mehr Spaß, ist schöner. Aber wenn du jetzt auf einer Messe bist und probierst 80 Weine, kannst du natürlich nicht alle trinken. Dann wird das, sag ich mal, kommst du nicht ganz weit.
Ja.
Und deswegen kann man auch ausspucken. Ich muss es leider heute auch, weil ich noch fahren muss.
Ja, ja. Ja, dafür hast du ja hier die Teetasse. Mhm. Die habe ich mir jetzt gespart, weil wenn ich schon mal in den Genuss komme von denen. Welchen trinken wir gerade? Ist das der hier?
Mhm. Wir haben jetzt einen, wir starten mit einem deutschen Wein. Der heißt Samtwerk, weil er so schön samtig ist. Vom Weingut Messemer aus der Pfalz. Das ist ein Cabernet Sauvignon und Spätburgunder Cuvée. Ich glaube tatsächlich, dass sie sogar noch ein bisschen was anderes mit reinmachen.
Schenk mir noch mal einen Schluck nach. Ne?
Ja, ja, bitte. Also
ja, so ganz klein da drin. Ja, also.
Es bleibt alles hier, also greif zu. Ja. Ich finde persönlich, die deutschen Rotweine haben jetzt ja, ich sag mal, zumindest in einem Preiseinstiegssegment nicht unbedingt den Ruf, oh, das höchste der Gefühle zu sein. Die Deutschen machen mittlerweile ganz tollen Rotwein. Haben natürlich jetzt in den letzten Jahrzehnten nicht die klimatischen Bedingungen unbedingt gehabt, um das zu erzeugen, was man sich irgendwie vorstellt. Die machen tollen Spätburgunder, haben sie auch schon irgendwie immer gemacht. Aber bei deutschen Weinen ist es tatsächlich so, man muss schon immer ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, um was Vernünftiges zu bekommen. Mhm. Und das, sage ich mal, können die Franzosen und die Italiener oder auch gerade die Spanier mit ihren klimatischen Bedingungen immer noch auch im Preiseinstieg ein bisschen leichter produzieren. Mhm. Das wird sich sicherlich in den nächsten 30 Jahren hier sehr stark ändern, weil wir natürlich die Klimakatastrophe haben und
also die führt zu besseren Wein.
Die führt dazu, dass es Gebiete gibt, wie in Andalusien, in denen es einfach keinen Weinbau mehr geben wird, weil es noch heißer wird. Mhm. Und das führt dazu, dass es dann in Süddeutschland, wo eh schon gute klimatische Bedingungen sind, noch in Anführungsstrichen, ich nenne es, ich sage mal nicht bessere, sondern wärmere klimatische Bedingungen kommen. Das heißt, es wird schon sicherlich leichter, da sowas wie Syrah anzubauen, was man früher vielleicht nicht so gemacht hat.
Was ist jetzt der Unterschied von Syrah? Weil ich kenne das Wort, weiß auch, dass das ein Wein ist. Einer von denen ist nämlich auch ein Syrah, ne?
Genau, ja, das ist, genau. Wir haben Shiraz als nächsten Wein.
Ja.
Und Shiraz und Syrah sind im Grunde genommen die gleiche Rebsorte. Und das hast
da ist auch nochmal ein Unterschied. Syrah und Shiraz?
Naja, also Syrah ist eine Rebsorte, die aus Frankreich im ursprünglichen Sinne kommt.
Ja.
Und die natürlich, der Weinbau an sich, du hast ja schon gesagt, altes Kulturgut, kommt natürlich aus Europa. Die Römer haben das erfunden. Die Römer, die Griechen in Syrien.
Na, die haben das auch von Jesus geklaut.
Die haben es auf jeden Fall von Jesus geklaut. Der hat es erfunden.
Ja.
Und ist natürlich in die Welt getragen worden. Und mit der Seefahrerei sind auch die ganzen Rebsorten natürlich irgendwo hingebracht worden. Deswegen gibt es zum Beispiel Primitivo, gibt es auch in den USA. Dort heißt er Zinfandel, weil er exportiert worden ist über die Schifffahrt. Und lange Geschichte, warum er jetzt ein Zinfandel heißt, aber es ist genau die gleiche Rebsorte mit einem anderen Namen und Syrah und Shiraz ist auch genau das gleiche, wächst nur in anderen Ländern, hat einen anderen Namen.
Okay, und jetzt Shiraz, Primitivo und was war das jetzt hier?
Das ist eine Cuvée aus Cabernet Sauvignon und
das kann ich immer nicht aussprechen. Cabernet
Sauvignon.
Sauvignon.
Aber Sauvignon Blanc kannst du sagen.
Sauvignon Blanc, ja.
Und Cabernet Sauvignon.
Cabernet Sauvignon.
Ja. Kannst auch nur Cabernet sagen.
Cabernet? Klingt das auch gekonnt?
Ja, das klingt schon fast ein bisschen cool.
Cabernet. Sind das einfach
Trauben? Rebsorten, genau.
Also Rebsorten sind ja die Trauben. Ja,
wie du bei Äpfeln verschiedene Apfelsorten hast, hast du bei Weintrauben auch verschiedene Weintraubensorten. Okay. Und Cabernet Sauvignon ist eine.
Okay.
Shiraz ist eine.
Verstehe.
Und Syrah ist eine. Und manche sind halt das gleiche und heißen in unterschiedlichen Ländern nur anders.
Eben als du über den Kartonwein gesprochen hast, ich war vor, das ist jetzt auch schon 7 Jahre her, aber nach dem Abi habe ich Work and Travel gemacht und bin nach Australien gegangen.
Das ist auch ein großes Thema.
Aber da es hieß da immer, das war nämlich das Günstigste vom Günstigsten, das hat man damals so als Backpacker gemacht, haben wir, Goon hieß das. Haben wir uns immer Goon geholt. Und Goon, da war, so war das zumindest, haben die Leute das gesagt. Das hat natürlich niemand nachgeprüft. Aber was haben die gesagt, was da drin ist? Irgendwie so vergammelte Eier und was weiß, also da sollte so der größte Scheiß drin sein. Und dann hast du so einen 10 Liter Kanister oder so für, und in Australien ist sowieso der Alkohol sehr teuer, weil da die Steuer sehr hoch ist.
Ja.
Und du hast ihn aber für echt wenig Geld bekommen. Und nächsten Tag auch sehr dolle Kopfschmerzen gehabt, aber es war dir dann irgendwie egal und du hast es trotzdem gemacht.
Ja, in jungen Jahren macht man ja einiges.
Vergammelte Eier waren da wahrscheinlich nicht
drin. Vergammelte Eier waren da wahrscheinlich nicht drin, aber man muss fairerweise mal sagen, das hab ich schon ein paar Mal erwähnt und ich höre auch nicht auf, das zu sagen, es ist wie mit allen Lebensmitteln am Ende. Man muss sich immer die Frage stellen, was führe ich mir selber zu?
Ja.
Und sicherlich stellt der ein oder andere sich die Frage, wenn er jetzt die Grillsaison losgeht, ob er sich wirklich das abgepackte Fleisch kauft, fertig mariniert, wo man weiß, wenn man es abkratzt, sieht man da drunter schon, dass das Fleisch nicht mehr schön ist.
Ja.
Und so ist es bei Wein auch. Es gibt natürlich so eine Grenze nach unten, da musst du dir einfach die Frage stellen, wie soll denn noch was in diese Flasche reinkommen, wenn das schon nur 2,99 kostet? Also wenn du schon da die Mehrwertsteuer, die 40 Cent rausrechnest und die Flasche nochmal abziehst, die 30, 40 Cent kostet und den Schraubverschluss, der 10, 15 Cent kostet, dann kann in so einer Flasche am Ende noch mit aller Handelsmarge und so Wein für 10 bis 20 Cent sein.
Ja.
Also,
ja.
Und das geht nur in der Regel, weil es Überproduktionen gibt, weil es auch Sachen aus den letzten Jahren gibt. Da sind meistens auch, steht auch kein Jahrgang mehr drauf oder so. Und es geht auch nur, weil es ungefähr 140 zugelassene Stoffe gibt, die man bei Wein zusetzen darf, die nicht deklariert werden müssen, weil du siehst, wir haben nirgendwo eine Zutatenliste draufstehen. Die Weinmafia ist hart, die setzt das auch.
Das so?
Die Europäische Union will sehr gerne, dass es eine Zutatenliste gibt. Das Einzige, was draufsteht, sind Allergene, nämlich Sulfite, weil es ist für Menschen, die allergisch sind, eben lebensgefährlich. Gibt dann auch manchmal Weine, wo das nicht draufsteht, weil die eben nicht geschwefelt sind. Das ist am Ende nichts anderes als Haltbarkeit machen. Aber es gibt schon viele Dinge, die zugesetzt werden können. Und es ist einfach so, umso billiger die Weine sind, umso mehr wird halt chemisch zugesetzt, damit die funktionieren und damit man das trinken kann. Deswegen, man muss jetzt auch keine Unsummen an Geld ausgeben. Ich bin natürlich auch, mir ist natürlich auch klar, dass man sich auch immer noch leisten können muss. Man muss jetzt auch keine 50 Euro für eine Flasche Wein ausgeben. Also wenn man weiß, was eine Flasche Wein kann, will mich jetzt nicht festnageln lassen auf den letzten Euro, aber du kannst fast eine Flasche Wein, die kannst die Trauben eigentlich einzeln mit weißen Handschuhen ernten und mit aller Mühe kostet die am Ende trotzdem nicht mehr als 30, 35 Euro die Flasche in der Produktion.
So eine, auch schon richtig guter.
Also wenn du eine Flasche Lafite Rothschild kaufst und die kostet 1000 Euro, dann haben die halt da 900 dran verdient. Das ist einfach so. Ja, es ist, die haben nicht umsonst Schlösser und sind die Rothschilds gehören zu den reichsten Menschen der Welt. Das ist nicht ohne Grund so. Ne?
Ja. Also
wenn eine Flasche Wein auf der einen Seite 3,99 kosten kann und eine Flasche Petrus 3.000 kostet, dann ist natürlich eine Flasche Petrus nicht 3.000 Euro wert im Sinne von, da ist 3.000 Euro drin. Die Nachfrage ist halt so groß und die haben es halt marketingtechnisch schlau gemacht.
Ja.
Und es gibt halt Menschen auf der Welt, die das bei der geringen Produktion, die haben bereit sind zu bezahlen. Aber das ist natürlich Wahnsinn.
Ja, ja.
Deswegen,
ja, aber so funktioniert das ja wieder.
So, aber so mit allem, mit Klamotten ist es ja, in allem so. Aber wenn du mal bereit bist, bei einem Winzer deines Vertrauens eine Flasche Wein zu kaufen, der wirklich auch von einem Weingut gemacht wird, und die hast einen Weißwein, der mal so 8 bis 10 Euro kostet, dann kriegst du dafür auch vernünftigen Wein.
Ja.
Und natürlich ist das schon dann doppelt so viel wie das aus dem Supermarkt, aber dann trinkst du vielleicht lieber auch nur die Hälfte. Und wenn du beim Rotwein auch schon mal 10 bis 15 Euro bereit bist auszugeben, dann kriegst du dafür super Weine.
Ja.
Und alles darüber ist viel Spaß und Marketing und gibt auch sicherlich Berechtigung. Und ja, es gibt auch Weine, da steckt sehr viel Handarbeit drin und dann musst du eine Flasche manchmal auch 30, 40, 50 Euro kosten. Aber wenn wir dann noch darüber nachdenken, was danach passiert oder was Champagner kostet, ich meine, du kommst aus dem Business, du kannst dir ungefähr vorstellen, was Scarlett Johansson kriegt, wenn die für Moët & Chandon weltweit auf Plakaten und überall durch die Gegend turnt.
Ja, ja.
Dann kannst du runterrechnen, was so eine Flasche an Marketingbudget ist. Wahrscheinlich, keine Ahnung, so 10 Euro. Weil anders wird das nicht funktionieren.
Nee. Ja, aber das so funktionieren wir. Also so, du hast bestimmte... Ja, es läuft über Marketing.
Ja.
Es läuft über Marketing und dann erschaffst du eine Nachfrage, einen Andrang und dann machst du ein Produkt schön und dann ist es viel Geld wert. Und wenn Leute dafür bereit sind, die viel Geld haben, viel Geld zu bezahlen, dann können die Produkte sich das auch leisten,
absolut
teuer zu halten.
Absolut, ja, genau. Ja. Und natürlich wollen das auch alle Winzer schaffen, in eine andere Sphäre zu kommen. Und ich finde es auch legitim, dass man mit seinem Produkt und mit seiner Arbeit vernünftig bezahlt werden will für das, was man tut. Aber es gibt halt auch Dinge, aber das liegt, wie gesagt, hat ja der Verbraucher in der Hand. Da gibt halt auch Dinge, die muss man nicht mitmachen. Und wir haben, ich sag mal so, Gott sei Dank die Situation, wir haben natürlich eine wahnsinnige Weinüberproduktion.
Also ja, ja.
Wir produzieren mehr, als wir jedes Jahr verbrauchen können. Ja. Und deswegen werden wir uns nie Sorgen machen müssen, auch mit ein bisschen Mühe, die man sich geben muss manchmal, aber man findet immer einen guten Wein für einen fairen Preis und das wird auch immer so bleiben. Und dann wird manchmal ein Winzer dann wieder durch die Decke gehen, weil er gut verkauft hat und irgendwie so einen Hype kriegt und dann trinkt man halt was anderes. Das ist ja das Schöne.
Was kostet der, den wir jetzt hier gerade trinken?
Also alle Weine, die wir heute probieren, kosten so zwischen 8 bis 10 Euro.
Ja.
Also sind es schon so Everyday-Weine. So. Wie hat dir denn jetzt Messmer geschmeckt? Der Samtwerk?
Hat mir gut geschmeckt.
Ist nicht so schlecht, ne?
Nee, hat mir gut geschmeckt. Ging leicht runter.
Mhm.
Also ging tatsächlich leicht runter. Und hat auch ein... Ich versuche jetzt hier nicht Weinprofi-mäßig zu klingen.
Nö, sag, was aber, du fühlst und denkst. Ja, ja.
Also
man kann nichts Falsches sagen.
Ja, man kann schon was Falsches sagen. Jetzt, also generell kann man schon falsche Dinge sagen.
Dann schneiden wir es raus.
Ich meine jetzt nicht nur über Wein, sondern grundsätzlich kann man schon
falsche Sachen sagen. Ja, man kann falsche Dinge sagen, das stimmt. Ja, 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 ja. Man muss ja auch heutzutage so politisch korrekt sein.
Das ja, das wobei da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da, also ich kann es in vielen Punkten auch nachvollziehen, aber ich finde schon, dass wir gerade an einem Punkt sind, wo es alles so ein bisschen zu sensibel ist. Also wo du auf einmal gar nichts mehr sagen darfst und manchmal sagt man was so irgendwie überhaupt nicht schlimm gemeint ist und wo du auch
unüberlegt halt einfach.
Ja, und dann ja. ist es auf einmal wieder total schlimm und du denkst dir so, yo. Also wirklich, ich diskriminiere niemanden, ich verurteile niemanden für irgendwas und ja, weiß ich nicht, ich finde, wir sind ein bisschen sensibel geworden. Also
ja, es ist sehe ich genauso, also sehe ich absolut genauso und bin ja auch immer wieder überrascht, aber es ist natürlich auch vielleicht heute sehr leicht, dadurch, dass wir die sozialen Medien eben haben und kleine Gruppen können halt unheimlich laut werden.
Mhm. Das stimmt.
Und viele gehen dann halt in Deckung, weil sie sagen, oh Gott, den Ärger will ich gar nicht mit reingezogen werden.
Ja.
Und sehr fragwürdig.
Ja.
Teilweise.
Ja. Aber der Wein hat mir gut geschmeckt.
Das ist schön.
Der hat mir gut geschmeckt.
Das ist die Hauptsache. Ich habe auch schon den zweiten eingeschenkt.
Das ist gar kein Problem.
Ne?
Also, da werde ich mich nicht beschweren.
Kannst du dich noch an einen ersten Rausch in deinem Leben eigentlich erinnern? Du bist ja noch so jung, das kann ja nicht so lange her sein.
Das kann doch nicht so lange her sein. Aber wenn da genügend zwischenliegen, dann vergisst du schnell den ersten. Nein, Quatsch. Mein erster Rausch. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mit 15 oder 16 auf... Und ich frage mich das öfter, ob ich eigentlich ein introvertierter Mensch bin oder ein extrovertierter Mensch, weil so bin ich natürlich sehr... irgendwie nach außen und laut und ich rede super gerne mit Menschen. Aber ich frage mich manchmal, ob ich so in meiner Natur eigentlich introvertiert bin. Die Party mit 15, 16. Ich war da und saß irgendwie in der Ecke, total schüchtern, hab mich nicht richtig, also so eine Hausparty, weißt du, unter Teenagern. Und hab mich nicht wirklich getraut, mit irgendwen zu reden und mit Frauen sowieso schon mal gar nicht und dann super schüchtern. Und da habe ich mir ganz viele Becks, so Becks Ice, Becks Green Lemon, denkt man sich so, okay, hä, da kann man davon überhaupt besoffen werden, ja.
Kann man, wenn man genug trinkt.
Wenn du genügend trinkst und auch jung bist, dann ja, geht. Empfehlenswert, nein, aber das war auf jeden Fall ein Abend, ich erinnere mich gar nicht mehr an die Details, aber ich weiß irgendwie noch, weil das so, ich glaube wahrscheinlich, weil das auch so hängen geblieben ist als fast schon traumatisches Erlebnis, dass ich da sitze und so gar nicht das erste Mal irgendwie auf so einer Hausparty bin, weißt du, und gar nicht weiß, wie ich mit Leuten reden soll und vielleicht ist das aber auch einfach nur der Jugendcharakter und nicht introvertiert sein. Naja, meinen ersten richtig großen Absturz, an den ich mich erinnere, den hatte ich mal in Hongkong. Ich habe mal für ein paar Monate in Hongkong gelebt.
Darf man da trinken? Ist das da erlaubt?
Ich weiß nicht. Ja, Hongkong gilt als das asiatische New York.
Mhm.
Warte, bevor ich hier die Story auspacke, probiere ich auch mal deinen zweiten Wein.
Muss man ein bisschen auf sich wirken lassen. Immer nach, ich finde, nach einem Wein braucht man von dem nächsten Wein immer erstmal zwei Schlucke, bevor man eigentlich ein Urteil abgeben kann. Mhm. Aber ich finde es lecker.
Also schmeckt auf jeden Fall auch.
Ganz anders, ne? Also ganz anderes Style.
Ich glaube, ich werde durch dich so richtig, ich gehe jetzt auf mein nächstes Level. Ich wachse über Doppio Passo hinaus.
Hervorragend. Das war mein Ziel heute, dass wir das mal aus dem Regal wieder rauskriegen.
Ja, also auf jeden Fall. Mhm.
Ja, warst du in Hongkong auch zum Model?
Lecker. In Hongkong war ich zum Modeln. Ja, in Hongkong war damals mein erster Auslandsaufenthalt.
Wie alt warst du da?
21.
Ach krass, das ist ja auch schon.
Also ich ein paar Jahre her. War vorher schon im Ausland, aber als ich dann angefangen habe, also ich habe halt Abi gemacht, dann habe ich Work and Travel gemacht, bin nach Australien, die guten Zeiten dann in Neuseeland und Asien und so und dann zurück nach Deutschland. Habe irgendwie ein Studium auf blöd angefangen, weil ich dachte, ich muss. Und dann habe ich das relativ schnell wieder an den Nagel gehangen und wollte halt weiter reisen. Wollte unbedingt weiter reisen. Und dann war Modeln, es kam schon so ein paar Mal links und rechts auf mich zu und dann habe ich da drin eine Möglichkeit gesehen, wie ich weiter um die Welt reisen kann, weil ich komme jetzt nicht aus einem reichen Elternhaus und man muss sich ja dann irgendwie finanzieren in unserem Menschensystem. Und dann habe ich das als Weg gewählt und bin dann hier in eine deutsche Agentur erstmal gegangen und habe denen direkt gesagt, ey, ich bin ins Ausland. Und dann haben die mir Hongkong vermittelt und dann war das mein erster Model-Trip.
Bist du zu der Agentur gegangen oder haben die dich gefunden?
Ich habe mich scouten lassen, quasi. Also ich wusste, dass ich
ganz gut aussehe.
Also, dass scheinbar mein optisches in der Betrachtungsweise des Menschen irgendwie
kannst
was Symmetrisches hat.
Ich wusste, dass ich gut aussehe.
Sehe halt einmal. Nein, also
voll verklausuliert.
Mein Gesicht ist symmetrisch. Mein Gesicht ist irgendwie symmetrisch. Nein, also und habt auch damals bei Hollister gearbeitet während des Abis.
Ah, sicher.
Ja, natürlich.
Welcome to Hollister.
Yeah. Welcome to the Pier.
Yeah.
Welcome to the Pier.
Ja, da haben sie alle immer Englisch geredet, bei Abercrombie auch.
Ja, natürlich.
Und danach mussten sie aber trotzdem alle wieder zum Feierabend nach Pinneberg rausfahren.
Ja, so sieht das aus. Oder ich in Hannover in meinen Kaff. Und dann kam das irgendwie so ein bisschen mal auf mich zu. Und dann, als ich das dann machen wollte, also richtig machen wollte, habe ich Wege gesucht, wie ich das machen kann. Und habe damals den Weg gewählt, dass ich habe mit einem Kumpel Fotos aufgenommen, also Fotos gemacht und habe die dann bei Instagram hochgeladen. Und ich meine, vor 8 Jahren war Instagram auch noch ein bisschen anders, als es heute ist.
Absolut.
So. Und habe mir die Scouts rausgesucht von den ganzen großen Agenturen in Deutschland und habe dann die Scouts immer auf die Bilder getaggt. Bis dann irgendwann eine der großen deutschen Agenturen sozusagen mein Bild gesehen hat.
Schlau, Junge.
Und ich dachte, ah, ja. Und dann haben die mich angeschrieben und dann meinte ich so, ja, klar, also komm gerne mal vorbei.
Muss mal komisch Zeit haben.
Ja, ja. Lass mich mal ganz kurz schauen. Ja, ich bin gleich da. Ja, nee, und dann kam das so zustande. Und dann habe ich hier erst in Deutschland erstmal so ein bisschen mein Buch aufgebaut, ne, wie man in der Branche so sagt, also das Portfolio, um Kundeninteresse zu wecken und dann bin ich nach Hongkong gegangen. Und da war ich 21 und da war ich Alto Belly. Also die Zeit in Hongkong könnte ich, also wenn ich die jetzt nochmal wiederholen würde, dann würde ich wahrscheinlich sterben. Das wäre einfach physisch nicht mehr möglich. Mit 21 ging das. 5 Tage die Woche zu feiern und jeden Tag trotzdem ins Gym zu laufen. Und
das geht in dem Alter,
also
geht das, ja.
Also,
da crazy. Bist du morgens auch noch fit.
Ja, ja.
Also nach dem Suff,
also, nach dem Suff bin ich direkt zum Casting. Also, ja. So, und dann, also es war eine ganz wilde Zeit. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, würde es aber jetzt so nicht wieder machen. Hongkong, wie gesagt, ist, gilt als das asiatische New York. Und das zu Recht, die Stadt schläft nicht. Und die Stadt hat ganz viel zu bieten. Und dementsprechend hatte ich da auch echt einen riesengroßen Absturz. Nicht durch mal hier Wein genießen, sondern dann kommen da irgendwie viele Drinks zusammen.
Ja, normal.
Okay. Auch nicht empfehlenswert.
Ja.
Also wirklich, muss ich sagen, ist nicht empfehlenswert.
Nein. ja, Abstürze sind, ich habe natürlich schon viele Abstürze in meinem Leben gehabt.
Ja, wann war der letzte? Jetzt war nicht der erste, sondern der letzte?
Der letzte... Es war gar nicht so ein schlimmer Absturz, aber ich habe jetzt 9 Wochen keinen Alkohol getrunken und habe mir vorgenommen, 3 Monate keinen Alkohol zu trinken, also bis Mitte Mai.
Bis zu deinem Geburtstag?
Fast bis zu meinem Geburtstag, genau, Ende Mai. Und habe mir aber, das habe ich mir bei meinem lieben Freund Chris Novak abgeguckt, 2 Joker Days gesetzt für den Notfall, damit man nicht so sich so psychisch unter Druck setzt, so. Und wir waren am vergangenen Wochenende auf einem Konzert bei Helene Fischer. Und da wusste ich, dass ich trinken muss.
Natürlich.
Und wir sind tatsächlich auch schon um 14 Uhr angefangen. Mit sehr guten Weinen und mit Espresso Martini. Und es war alles gut. Und irgendwann, wenn du aber, also ich sag mal so, wenn du so lange trinkst, also über einen langen Zeitraum an Stunden, dann kommst du einfach nicht drum herum, dass irgendwann es Klick macht oder dass es einfach kippt und du einfach zu viel getrunken hast.
Ja.
Dann solltest du, guck mal, nach 6 Stunden sollte man eigentlich ins Bett gehen.
Ja.
So, der normale Mensch geht dann ins Bett. Wir machen dann nochmal 6 Stunden und das ist
naja,
halt
dann,
zu viel.
Dann kam ja erst Helene Fischer.
Genau. Und ich bin jetzt wirklich kein Helene Fischer-Fan, aber die Show war wirklich sowas von outstanding.
Oh, das habe ich jetzt schon öfter gehört.
Das könntest du direkt in Las Vegas aufbauen und also es war wirklich wirklich komplett sprachlos. Muss es auch sein, weil wenn du die Liedtexte dir anhörst, merkst du, da ist nicht so viel.
Vor allem und die Ticketpreise beachtest, die waren ziemlich teuer, oder?
Die Ticketpreise habe ich jetzt leider gar nicht parat, aber die waren, glaube ich, ziemlich teuer. Ja. Und wir hatten das Glück, in der Loge zu sein, sodass man immer leichten Zugang auch zu Getränken hat. Und das heißt, du trinkst also noch mehr.
Und das am Joker Day.
Das am Joker Day. Also es war hart und am Sonntag war es wirklich schwer. Wir waren dann ja, wie gesagt, gestern noch im Piano-Konzert. Ich habe wirklich ein bisschen gelitten und also ich habe nach wie vor nichts gegen Trinken, aber ich muss sagen, das moderate Trinken gefällt mir einfach deutlich besser. Und fit sein ist einfach gut und fit im Kopf sein ist gut. Und ich werde auch sicherlich immer wieder mal einen Absturz haben in meinem Leben, aber die letzten 9 Wochen waren sehr interessant und lehrreich. Und es ist auch so spannend zu sehen, was das mit deinem Körper und deinem Geist macht, wenn du einfach mal so einen langen Zeitraum wirklich nicht trinkst.
Klarheit, oder?
Jetzt würden ganz viele Menschen unsere Weinnasen, die zuhören, sind wahrscheinlich auch immer ärmer bei einem Glas Wein. Aber ganz viele Menschen trinken natürlich auch gar nicht in dieser Intensität. Ich überlege, was wir jetzt am Wochenende vernichtet haben. Das trinken eine andere wahrscheinlich im halben Jahr. so.
Das, was ich in Hongkong vernichtet habe, trinken manche nicht in ihrem Leben.
Ja. es klingt auch nicht, es ist auch nicht lustig.
Es ist auch nicht
eigentlich.
Cool. Es ist auch wirklich nicht cool. Nein.
Es ist allerdings auch die Realität von sehr vielen Menschen, weil wirklich sehr, sehr viel Alkohol getrunken wird. Aber es ist halt, auch wenn ich natürlich Weinhändler bin und Wein verkaufe, stelle ich mir manchmal dann auch doch auch die Frage, in was für einer verrückten Welt wir doch leben, wo man für die kleinsten Kleinigkeiten, also du darfst ja viele Dinge bei uns nicht, aber du kannst relativ jung dir unheimlich viel Schaden zufügen und der Staat verdient daran unheimlich viel Geld mit, egal ob es mit Zigaretten ist oder mit Alkohol.
Ja.
Ich habe da am Wochenende drüber gesprochen, dass ich es eigentlich unfassbar finde, dass wir so viel Geld für Krankenversicherungen ausgeben, aber die nicht die Zähne der Leute bezahlen, aber gleichzeitig die Leute sich alles reinkloppen können, Zucker und wer weiß was und was viel schlimmer noch ist. Und da müsste eigentlich was gemacht werden. Und also ich glaube, es ist, wir haben ein ganz witziges, kaputtes System.
Ja, also definitiv. Und dann, weißt du, dann hast du sowas wie Zigaretten und Alkohol, was.
Ja, was ich übrigens, noch, ich will.
Was, nein, aber was du als völlig normal irgendwo angesehen wird. Ich meine, lauf in jeden Supermarkt rein und du hast da einen riesen Zigarettenstand und eine riesen Alkoholabteilung. Und dann sind aber so Sachen wie Marihuana oder Pilze oder was auch immer illegal. Ja. Also da, brauchen wir nicht vertiefen die Materie, aber trotzdem ist es so, es ist also, wo ich mir denke, also das was wirklich richtigen Schaden anrichtet, nämlich also Kettenraucher zu sein oder ja, Alkoholiker zu sein.
Der Mario-Mann ist nicht ohne Grund gestorben, ne? Und Alkoholiker sein ist was Schlimmes, weil du bist halt krank, du kannst halt nichts machen. So. Und trotzdem hast du diese leichte Verfügbarkeit. Ne?
Ja, ja. Und aber deswegen finde ich es auch immer wichtig, dazu zu sagen, wenn ich zum Beispiel auch über Social Media Werbung mache für Alkohol, mache ich sehr selten. Ich habe jetzt eine Kooperation gehabt.
Ist ja oft auch gar nicht erlaubt. Also nee. Instagram und so lässt es ja gar nicht zu normalerweise, ne?
Ja, also zumindest.
Es sei denn, du musst deinen Kanal auf über 18 stellen wahrscheinlich.
Und du musst es dann auch bestimmt kennzeichnen und so weiter. Also da gibt es schon bestimmte Restriktionen, was auch gut so ist. Und ich habe es, wie gesagt, jetzt auch noch nicht wirklich oft gemacht, aber ich hatte mal eine Kooperation mit einem Rum. Und weil ich auch gerne mal dann einen Rum trinke.
Finde ich auch gut, ja.
Aber was ich dann auch ganz deutlich dazu gesagt habe, ist, und das finde ich einfach super wichtig, dass du dir darüber im Klaren bist, wie du Alkohol konsumierst. Und ich meine, ich habe meine eigenen Fehler gemacht. Wenn ich jetzt auf Hongkong gucke, wie gesagt, lache ich jetzt drüber, weil was soll ich anderes machen? Aber gut war das nicht. Und empfehlen würde ich das auch nicht. Und es ist auch, du tust deinem Körper wirklich aktiv Schaden zufügen, wenn du das missbrauchst. Und deswegen finde ich das wichtig, dazu zu sagen, weil klar, ich genieße das und ich finde das schön, wenn man hier mal jetzt so einen Wein genießt. Aber im gleichen Zuge muss man dazu sagen, das darf man nicht missbrauchen.
Aber eben, genau, nicht 3 Flaschen.
Nee.
Und Social Media ist auch gesundheitsschädlich, aber das weiß man ja mittlerweile auch.
Ja, du musst mit allem, wahrscheinlich ist es einfach, ist das so
allem.
Die Grundnorm.
Das ist immer die Dosis,
ne? Ja. Einfach dir irgendwie Achtsamkeit ist glaube ich, ein wichtiges Wort und Bewusstsein für die Dinge, die du machst.
Es wird, glaube ich, noch viel wichtiger werden. Wie gefällt dir der Syrah, der Shiraz?
Wie gefiel
er? Du hast mir
ausgemacht. Ja, das ist ja auch immer hier wirklich nur ein Schluck, ne? Aber ja. Auch sehr lecker. Ich kann dir aber gar nicht, also ich könnte jetzt nicht in den großen Unterschied sagen zwischen dem und dem ersten.
Kannst du mir den sagen? Ja, unabhängig davon, dass die Rebsorten natürlich anders sind,
hat der
Shiraz schon so ein bisschen mehr sowas. Pfeffriges, feuriges, so ein bisschen noch mehr Würze, finde ich auch.
Und
der hat ein bisschen mehr Ecken und Kanten, wo der Samtwerk will. Ich finde, der Name ist schon sehr passend, weil der schon so weich und rund ist.
Wo kommt der her?
Der kommt aus Südafrika.
Frankreich. Ach, Südafrika.
Ja, genau. Also die Rebsorte kommt ursprünglich aus Frankreich.
Habe ich schon richtig aufgepasst.
Hast du sehr, sehr gut aufgepasst. Ja. Genau, gibt gleich ein Sternchen im Heftchen. Und das ist vom Excelsior Estate aus Robertson in Südafrika. Und finde ich ein schöner Wein.
Bist du oft so auf Weingütern?
Ja. Ja. Also früher sogar noch mehr, glaube ich, als heute.
Boah, das ist geil. Dann bist du ja aber auch immer automatisch in der schönen Natur.
Ja, du bist immer in der schönen Natur. Ich fahre jetzt diese Woche zum Beispiel in die Provence und ins Château Neuf-du-Pape mit Kunden auf eine kleine Weinreise, Donnerstag bis Sonntag.
Geil, machst du das öfter, so Weinreisen?
Das mache ich öfter, aber es ist auch immer anstrengend. Also das ist wieder so ein bisschen das, was die Leute bei Instagram und Facebook dann sehen, die schönen Bilder, sind ja dann auch wieder nur die Ausschnitte von einem Tag, der morgens um 5, 6 Uhr startet und abends um 23 Uhr, 24 Uhr endet. Also bist du mit einer Gruppe unterwegs. Wenn das deine Gruppe ist, bist du auch immer ein bisschen das Kindermädchen.
Ja.
Musst die Leute mitnehmen. Bis morgens der Erste, abends der Letzte. Muss gucken, von Ankunft bis Abflug, dass alles funktioniert, dass der Mietwagen da ist. Dann hat sich hier wieder einer einen Finger geschnitten und braucht ein Pflaster. Und da hat einer dann jetzt gerade Hunger und muss auf der nächsten Raststätte einen Stopp machen. Und
also, dann ist der Wein leer.
Dann ist der Wein leer. Notfall. super schön, würde ich nicht tauschen wollen, den Job. Aber es ist auch, es ist aber ein Privileg auf jeden Fall. Also ich genieße das sehr, habe es schon sehr, sehr viel gesehen in der Welt, sehr viele Weingüter besucht. Und auch wenn natürlich jedes Weingut anders ist, ist es am Ende doch auch oft sehr ähnlich. Also ich sage mal so, jemand, der noch nicht so viele Weingüter gesehen hat, wird eine große Freude nach wie vor oder haben, wenn er mal auch so einen Weinkeller besichtigen kann und so. Wenn du 150 Weinkeller gesehen hast, stellst du irgendwann fest, dass doch überall Edelstahltanks und Holzfässer stehen. Das ist schon auch, sag ich mal, die machen alle die gleiche Arbeit so, ne? Mhm. Die bauen Reben an, die wachsen tendenziell von alleine und das ist jetzt sehr verkürzt und vereinfacht dargestellt, aber die große Romantik ist dann irgendwann so ein bisschen vielleicht, nimmt sie ab.
Mhm. Und aber du bist trotzdem in der schönen Natur.
Hey, du bist immer in der schönen Natur. Ja, und es kommt auch immer wieder vor, dass du Sachen siehst, wie jetzt gerade auch diese Woche ins Château-Neuf-du-Pape. Das ist für mich eine der schönsten.
Wo ist das genau?
Ja, das ist an der Rhone. Für Laien vielleicht so ein bisschen in der Nähe von Lyon.
Ah ja.
Und dort ist es einfach wunderschön. Und auch in der Provence ist es wunderschön. Und wir werden sicherlich ein bisschen Boot fahren gehen, irgendwo bei Saint-Tropez. Und
boah.
Ja, ist auch geil.
Ja, ist, ich kann
das hat natürlich auch immer gut mit Essen zu tun.
Ja, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich war ja vor ein paar Monaten, also ich bin ja erst vor ein paar Wochen wiedergekommen, aber vor ein paar Monaten bin ich losgereist und habe mit meinem Kumpel Leo eine Gruppenreise organisiert, die in Kolumbien gestartet hat. Und dann sind wir durch Kolumbien und dann rüber gesegelt nach Panama. Und wir waren da in Summe, ich glaube, 17 Leute oder so.
Aber alle von hier, von Deutschland aus?
Fast alle. Eine kam aus Belgien und eine kam auch aus Südamerika. Wo kam die denn genau her? Ich weiß gar nicht mehr. Aber die ist dann sozusagen von, das Mikro schön ans Glas halten, die ist dann von vor Ort dahin gereist. Aber der Rest kam aus Deutschland.
Ach krass.
Ja.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Ja, wir haben das Jahr vorher schon mal gemacht, weil Leo ist hauptberuflich, der macht ganz viele Sachen, aber der war unter anderem viele Jahre lang Travel-Blogger, hat mit der AIDA die Weltreise gemacht und hat dann so für die Travel-Blogs gemacht und hat auch vorher schon so Gruppenreisen gemacht und dann ist ein Reiseveranstalter aus Ecuador auf ihn zugekommen vor 2,5 Jahren und da haben wir noch zusammengelebt und hat ihn gefragt, ob er eine Gruppenreise machen möchte in Südamerika und dann hat Leo mich gefragt, ob ich da auch Bock drauf habe und dann haben wir quasi mit diesem Reiseveranstalter aus Ecuador, der hat die Reise zusammengestellt, wir haben über unsere sozialen Medien die Reise beworben, haben gesagt, ey, wer hat Bock darauf uns...
Also sozusagen verkauft?
Genau, ja. wer hat Bock darauf uns zu begleiten?
Und ihr wart dann die Reiseleiter?
Wir waren die Reiseleiter.
Das ist ja geil!
Und das haben wir letztes Jahr in Ecuador und Peru gemacht und dieses Jahr in Kolumbien und Panama. Und es war total geil.
Ein Heidenspaß wahrscheinlich.
Es war total geil. Du hast da Leute, die alle irgendwie so, ich sag mal, im Schnitt zwischen 20 und 30 und alle haben einfach Bock auf Reisen. Alle sind offen und cool drauf und dann hast du da so eine Truppe zusammengewürfelt. Der Vorteil war da natürlich, es waren auch hauptsächlich Frauen.
Mhm.
Ich glaube, da war der Vorteil, dass viele Angst haben, nach Südamerika zu gehen, gerade als Frau und gerade alleine. Und dann haben wir irgendwie so eine, ich sag mal, eine Gruppe geboten, wo du sicher warst und wo auch die Reise geil durchgeplant war. Da hatten wir ja den Reiseveranstalter von vor Ort, der das geplant hat.
Der hat euch schon gesagt, wo der nächste Spot ist und wo ihr fahrt, was der Tourplan.
Ja, also die Busse, die Hostels, Hotels, die ganzen Trips, alles war organisiert.
Also ihr wart eigentlich nur die zwei lustigen Onkel, die ein bisschen Spaß gemacht haben.
Richtig.
Geil.
Trotzdem stehen wir natürlich irgendwo in der Verantwortung und deswegen konnte ich das gerade nachvollziehen. Also du bist dann der Erste, der auf der Matte steht. Du bist der Letzte, der nochmal überprüft, ist jetzt hier jeder auch safe und da hatten wir eine ganz witzige Geschichte in Cartagena war das. Das ist in Kolumbien. Von da aus sind wir dann rüber gesegelt nach Panama. Übrigens auch geil. 5 Tage auf hoher See mit einem Segelboot mit 20 Leuten.
Mega.
Wahnsinn. Und dann am letzten Abend in Cartagena waren wir nochmal feiern und dann waren wir ordentlich feiern. Und dann waren die Leute irgendwie am Ende auch so ein bisschen verstreut im Hotel und dann wurde es irgendwann auch spät und dann habe ich auch geguckt, okay, nochmal hier irgendwen da aus der Lobby aufgabeln und ins Zimmer bringen und dann hier nochmal gucken und am Ende darfst du dann auch um 4 deine Augen zumachen.
Aber cool. Was hat die Reise gekostet für die Leute?
Was hat die Reise gekostet? Ich glaube 2.300 Dollar oder so. Waren ein bisschen mehr als 2 Wochen und
inklusive dem Flug?
Nee,
der wollte gerade sagen, nee, das ist die Krux an der Sache.
Ja, ne? Wir haben halt tatsächlich auch sehr viel unternommen, waren an ganz vielen Orten.
Aber das
auch
ist ja ein überschaubarer Preis eigentlich.
Ja.
Für die Leistung.
Ja, und tatsächlich vielleicht für mal hier für Eigenwerbung. Ich mache nächstes Jahr mit Leo wieder eine Reise, diesmal nicht mit dem Reiseveranstalter, sondern mit einer anderen Plattform, die auch, weil wir hatten ein paar Probleme dann mit ihm und das ist eine Plattform, mit der Leo schon öfter zusammengearbeitet hat, die, wie heißt sie denn jetzt nochmal? Join My Trip. Okay. Die haben, weiß ich nicht, wie viele Subscriber, 100.000, die sind etabliert und machen nur so Gruppenreisen. Und Leo macht jetzt tatsächlich mit denen eine Gruppenreise nach Bali. Und nächstes Jahr, erst hatten wir Indien angepeilt, jetzt wird es wahrscheinlich Thailand. Machen wir eine Gruppenreise nach Thailand, wird dann auch nochmal günstiger sein und wird auch wieder geil. Also die Details stehen noch nicht fest.
Aber kannst du Gruppenreise empfehlen? Ich bin ja immer so Anti-Gruppe, weil ich immer sage, so, oh, dann sind da Leute, aber auf die habe ich keinen Bock und dann will ich vielleicht was anderes machen. Und dann, du bist ja auch gefangen in der Gruppe, ne?
Du bist schon gebunden. Gefangen ist ein
hartes Wort. Du bist gebunden, genau. Du hast gebunden. Einen klaren Plan.
Es kommt drauf an, was für ein Typ du bist, weil wenn du selber sehr gerne einfach frei dich austoben möchtest und selber auf Erkundungstour gehen möchtest, dann ist das vielleicht nicht das Optimale. Aber wenn du eine Struktur vorgegeben haben möchtest und sicher gehen willst, dass du an einen Ort reist und ganz viel siehst und alles quasi schon für dich vorgeplant
ist. Was in den Ländern ja auch Sinn macht eigentlich.
Was in solchen Ländern auch Sinn macht. Dann ist das schon was Cooles und du hast auch irgendwo die Sicherheit, dass die Leute, die dabei sind, prinzipiell offene Menschen sind, die auch ihr eigenes Ding machen wollen. Es ist ja nicht so, als wenn du nur in der Gruppe bist. Du kannst ja genauso mal abkapseln und dir Zeit für dich nehmen und es ist ja nicht jeder Tag 24 Stunden durchgeplant. Also du hast ja auch die Freiheit, dann mal dein Ding zu machen, aber grundsätzlich bist du schon an die Gruppe gebunden. Ist eine Geschmackssache. Aber
vielleicht machst du irgendwann mal eine Weinreise. Vielleicht machen wir mal
Geil! Das wäre doch schön.
Das finde ich eine gute Idee.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich probiere den letzten Wein.
Ja, der letzte Wein, den wir haben, kommt jetzt aus einem anderen Land, nämlich aus Italien, wo dein Primitivo, den du so gerne magst, auch herkommt. Aber nicht aus dem Süden, weil da kommt der Primitivo ja her, sondern der kommt ganz aus dem Norden, aus Venedig.
Du hättest das vielleicht nicht sagen dürfen, weil jetzt der schmeckt mir direkt am besten. Ich weiß nicht, ob das die Info macht oder ob das der Geschmack ist.
Ich glaube, das ist einfach der Geschmack. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn man gerne Primitivo mag, diesen Wein auch sehr gerne mag. Denn bei diesem Wein wird ein Teil der Trauben angetrocknet, so wie beim Amarone auch. Und dann wie Rosinen verliert das halt Flüssigkeit und daraus wird am Ende Wein gemacht. Dadurch ist es ein bisschen intensiver und hat dieses schöne Aroma von Kirschen und von Marzipan so ein bisschen.
Der ist sehr lecker. Wie heißt der?
Der heißt Bel Passo.
Bel Passo.
Ja. Das Produktionsverfahren ist die Ripasso-Methode. Und weil Allegrini immer nicht einfach dann Ripasso draufschreiben kann, sondern immer einen extra Wurst braucht, haben die es halt Bel Passo genannt. Und ja, ich finde den Wein auch hervorragend.
Ja. Wie ist denn das mit dir? Was ist dein Lieblingswein? Mhm. Oder erstmal, was ist deine Lieblingsweinrichtung? Weiß, Rot oder Rosé?
Nee, kann ich gar nicht sagen tatsächlich, weil ich habe das große Problem, sowohl bei Essen wie Trinken, dass ich eigentlich alles mag, beziehungsweise in allem eine Berechtigung sehe, für den richtigen Anlass im Grunde genommen.
Da bin ich bei dir.
Klar mag ich Dinge mehr und Dinge weniger und im Sommer bin ich wahrscheinlich auch nicht so der große Rotweintrinker, da gibt es wahrscheinlich weniger Rotwein und im Winter wieder
wahrscheinlich
mehr.
Wahrscheinlich ist der große Weißweintrinker im Winter.
Und im Sommer ist es halt viel Weißwein und Rosé und ja, ich liebe die Provence, aber es gibt in jeder Region, das ist wie mit allem, es gibt in fast jeder Region immer was mir schmeckt und was mir vielleicht auch nicht schmeckt.
Deswegen,
kann ich das pauschal nicht sagen. Da bin ich auch echt dankbar. Also ich habe so oft Leute um mich rum, die dann sagen zum Beispiel, ich mag diese Rebsorte nicht oder ich trinke nicht gerne Chardonnay und das kann man eigentlich pauschal gar nicht sagen, weil das würde bedeuten, dass man wahrscheinlich mehrere tausend Chardonnays probiert hätte überall auf der Welt, was gar nicht sein kann.
Ja, ja.
Also ich verstehe, was die sagen wollen, meistens wegen Style sie nicht mögen, aber dann ist es immer ein großer Spaß für mich rauszufinden, den so blind, ohne dass sie wissen, was es ist, mal so Weine zu geben und dann sagen so, der ist aber super, ja, es ist ein Chardonnay. So, das ist
ja.
So pauschale Aussagen sind bei Wein immer sehr gefährlich. Von daher, ich mag eigentlich alles. Und ich mag aber bei Rotwein, mag ich es schon auch gerne kräftig und auch ein bisschen schwerer, um das mal einfach auszudrücken. Und ich mag aber, bin sehr, sehr gerne, mag ich solche Sachen wie Chateau Neuf du Pape. Das ist immer sehr kräftig. Das kommt aus der Region, wo ich diese Woche hinfahre. Aber ich mag auch sehr gerne einen schönen Pinot Noir, der ein bisschen, vielleicht eher durch ein bisschen Säure auch glänzt und ein bisschen feiner ist.
Aber du, ich verstehe jetzt hier bei dem Bel Paso nicht, was für eine Weinrichtung das ist.
Das ist,
hier steht Allegrini.
Ja, das ist der Winzer, ist Allegrini.
Also das ist jetzt quasi wie...
Das Weingut.
Das ist Weingut. Das ist Weingut? Nicht wie eine Richtung wie Primitivo oder Shiraz.
Nee, genau. Da steht jetzt keine Rebsorte drauf, weil es mehrere Rebsorten sind. Das ist eine Cuvée.
Okay.
Aus Corvina, Rondinella, also 4-5 Rebsorten sind da drin.
Ah, okay.
Und ja, das zum Beispiel ist ein großes Problem bei Wein. Wie erkenne ich überhaupt irgendwas im Laden? Über die Etiketten ist es teilweise enorm schwer.
Aber danach gehen ja wahrscheinlich die meisten. Also wie wähle ich einen Wein aus?
Ja,
was gefällt
deswegen
mir?
Also für mich, klar kann ich nachvollziehen, dass man nicht 140 Zutaten deklarieren kann. Wobei ich finde es eine Frechheit, dass man was produzieren darf, wo man nicht draufschreiben muss, was drin ist.
Ja.
Also als Lebensmittel.
Ja.
Aber du hast ja bei einem Rum auch nicht drin stehen, was da alles drin ist. Und das ist ja auch nicht irgendwie... nur normal ist immer drin. Die Farbstoffe und so müssen ja auch nicht gekennzeichnet werden, was man eigentlich, das ist eigentlich eine Frechheit. Aber ich finde, man müsste zumindest die dazu bringen, dass klar draufsteht, was drin ist an Rebsorten. So. Also ja. 60% Cabernet Sauvignon, 5% davon, 30% davon. Das finde ich schon, müsste eigentlich draufstehen. Und wenn ich Winzer wäre, würde ich es auch immer draufschreiben, weil du nimmst ja immer irgendjemandem auch Arbeit ab. Also selbst ein Weinhändler im Ladengeschäft kann sich ja nicht von zig hundert Weinen merken, was da überall drin ist. Und das ändert sich ja auch jedes Jahr. Also der Winzer, wenn er gerade so eine Cuvée macht, dann entscheiden die ja manchmal im finalen Endprozess, wie sie die genaue Zusammensetzung machen. Von daher ist es jedes Jahr ein bisschen anders. Und es würde eigentlich allen ein bisschen helfen, wenn es verpflichtend wäre, dass es draufsteht. Ja.
Dann ist das jetzt hier unser Appell.
Ja, mehr Transparenz.
Mehr Transparenz.
Mehr Transparenz für den Verbraucher.
Ja.
Für alles. Für alles.
Ja,
Nicht nur dafür. Ja.
Ja.
Ja, und was ist denn wohl dein Lieblingswein von den dreien?
Naja, also das konnte ich dir gerade ja schon ganz klar sagen. Ja. Das ist tatsächlich der Bel Paso. Und klar, guck mal, jetzt kann man sagen, das ist der Wein von den dreien mit dem Korken. Was für mich ja schon mal als Nicht-Kenner so ein bisschen vorher zumindest das ein Qualitätssymbol war. Hast du mich aufgeklärt, ist es nicht unbedingt. Aber es ist der aus Italien, es ist der dem Primitivo am nächsten kommt.
Das stimmt.
Und es ist
ohne Grund ausgewählt.
Es ist wirklich der mir auch, also der schmeckt richtig lecker.
Ja, der holt einen ganz schön ab, ne?
Ja.
Ich muss auch sagen, das ist von den dreien auch mein Favorit heute.
Ja?
Ja, würde ich auch sagen. Und wenn du, weil du ja Philosophie studierst, wenn du jetzt, das hätte ich dir eigentlich vorher sagen müssen, das ist ein bisschen fies, wenn du jetzt an ein Musikstück denkst, ne? An so eine Emotion und Musik, was kommt dir dann in den Sinn?
Oh, das ist wirklich fies.
Hart, ne?
Das ist richtig hart. Vor allem, weil ich jetzt auch nicht der Klassik-Experte bin.
Die muss ja nicht Klassik sein, es könnte ja auch Beyoncé sein.
Ja. Helene Fischer.
Ja,
da kommt mir Helene Fischer hoch. Nee. Ja, die kommt mir hoch. was ist das für mich?
Ja, du, kein Stress. Kannst du auch noch einen Moment überlegen.
Ich lass das kurz wirken.
Lass das kurz auf dich wirken. Aber ich muss auch sagen, ich finde, ich rieche auch so gerne an Wein, muss ich sagen.
Weißt du, was mir da hochkommt? Tatsächlich. Ist eine Liveband. Wenn so jemand live an einem Flügel sitzt. Oder so Jazz-Richtung. Wenn da jemand mit einer, am besten hier so New York-Style, so eine.
So Gregory Porter-mäßig.
Wer ist das? Was ist das?
Okay, Jazz, ja, ich bin bei Jazz kenne ich mich auch nicht so aus.
Nee, aber ich sehe da, ich kenne mich da auch nicht so aus, aber ich sehe da so ein Oldschool-Mikrofon à la Elvis irgendwie und dann eine Frau mit Locken, die eine ruchige Stimme hat und im Hintergrund ein paar Leute, die so, der eine mit einem riesen, wie heißt denn das Ding hier, mit dem, ich sag mal, eine XXL-Gitarre. Wie nennt man diese XXL-Gitarre?
Du.
Sag schon.
Du meinst einen Kontrabass.
Ich meine einen Kontrabass, ja, richtig. Oder, nein, noch, weißt du, ist auch geil.
Sowas wie Macy Gray, das ist eine jazzige Sängerin, ja, die mir ganz rauf ja. Stimmt. Die könnte ich mir, glaube ich, ganz gut vorstellen.
Die passt zu den beiden, aber was auch sehr, sehr geil ist, live sind Blasinstrumente. Jemand mit so einer Trompete. Alter, das ist
sowas, Wahnsinn. Sowas wie Querbeat. Kennst du Querbeat?
Genau, sowas wie Querbeat.
Kennst du die?
Nee.
Was? Bildungslücke.
Ja?
Ja, Querbeat ist eine im Ursprung eine Kölner Karnevalskombo.
Das sehe ich nicht als Bildungslücke.
Aber es ist, ja, schwer zu erklären. Es ist halt eine Kombo mit 40 Leuten, junge Leute, dein Alter, die wirklich richtig
aktuell?
Ja, die sind auch
Kult.
Ja, die machen auch Touren. Also die sind nicht nur im Karneval, sondern die Touren, die sind auch, treten auch in Hamburg auf und so. Das ist wirklich Kult. Okay, wir werden ihn nicht aus der Nummer rauslassen. Wir werden es nachreichen und seinen jazzigen Song mit der Trompete findet ihr dann auch auf der Playlist, auf der Halbtrompen-Playlist. Ach, wir haben ja eine Spotify-Playlist.
Okay, dann schicke ich dir da definitiv einen Song zu.
Ja, und jeder muss einen Song. Aber es ist jetzt heute fies gewesen, weil ich dich nicht vorbereitet habe.
Ja.
Und es ist auch wirklich schwer, also.
Aber ich fühle die Richtung. Die passt. Ja, die passt. Ja. Wobei, da passt auch schon wieder ein Rum zu. Aber es ist ein anderes Thema.
Ja. Kann man von beiden Seiten bespielen.
Ja.
Ja, also so eine Stunde ist ja leider immer nichts, ne?
Ist schon rum.
Ja, schon. Wir sind schon völlig, über schon 1:12 schon. Wahnsinn.
Echt jetzt?
Ja, das ist, ich könnte auch 30 Stunden mit dir hier sitzen. Das ist immer so nett mit dir.
Und bequem.
Und super bequem. Und nächstes Mal komme ich einfach in deinen Podcast und dann kannst du ein Thema vorschlagen.
Sehr schön. Du bist hiermit auch herzlich eingeladen.
Vielen Dank.
Schön.
Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und du hast ein bisschen was mitnehmen können.
Definitiv.
Vielen Dank für ein paar Einblicke in dein Leben.
Sehr gerne.
Und für alle Zuhörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in 4 Wochen wieder, wenn es wieder heißt Halbtrocken, der Podcast mit dem Wolf und den 7 Weinlein und Niki und ich sagen Tschüss.
Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. So, liebe Weinhasen, das war es mal wieder mit Halbtrocken und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie ich. Abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört. Folgt uns auf Instagram und Facebook, liked und kommentiert unsere Beiträge, hört unsere Spotify-Playlist und selbstverständlich schreibt uns eure Wünsche per E-Mail an mail@halbtrocken.rocks. Und auf www.halbtrocken.rocks könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Warum macht das Sinn? Weil wir dort exklusiv und nur für Newsletter-Abonnenten spezielle Gewinnspiele veranstalten. Also sofort in den Newsletter eintragen. Keine Sorge, wir spammen euch nicht voll. Maximal einmal pro Woche schreiben wir euch was. Also bis kommenden Donnerstag. Cheers, euer Timo. Hey.